So, also es sind ja schon ein paar Daten genannt worden. Vielleicht noch mal so viel. Ich habe also im April 1979 erfahren, dass ich das Kombinat, was neu zu gründen war, was aus der VVB Pharmazie hervorgegangen ist, dass ich das zu leiten habe. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt zu einem Einjahreslehrgang Parteihochschule, und wenn man also annimmt, dass dort irgendwie Erleichterungen waren, dass man sich dort um die Kombinatsbildung, um die Leute, die man brauchte, kümmern und freigestellt werden würde, das war also nicht der Fall. Das musste also nebenbei passieren, zumal es noch etwas kompliziert war. Die VVB Pharmazeutische Industrie bestand in Berlin-Adlershof am Sitz des Betriebes Berlin Chemie, und das Kombinat wurde in Dresden gegründet. Da war zwar der größte Betrieb, aber das Leitungspersonal für die Industriezweigleitung war in Berlin. Und nachdem diese Entscheidung gefallen war, war Folgendes zu verzeichnen, dass von den Berliner Kollegen 6 Mann mit nach Dresden gekommen sind, die anderen sind alle in Berlin geblieben und haben dort andere Aufgaben, andere Tätigkeiten übernommen, und von den Direktoren der VVB ist ein Einzelner mit nach Dresden gekommen, alle anderen mussten dann neu rekrutiert werden vom Dresdner Stammbetrieb, wobei natürlich Folgendes da auch zu sehen waren, die waren alle sehr qualifiziert, aber es ist ein kleiner Unterschied, ob man einen Betrieb leitet und dort zur Industriezweigleitung Kontakt halten muss, oder ob man vom Kombinat oder von der Industriezweigleitung zum Ministerium oder zu übergeordneten Organen. Da gibt es einen kleinen Unterschied vom Handling, und von der Seite her war es also nicht ganz einfach, aber wir haben das halt gepackt. So, die pharmazeutische Industrie war genauso in das Planungssystem einbezogen wie alle anderen Betriebe. Der Arzneimittelbedarf wurde im Rahmen von Jahres- und 5-Jahr-Plänen nach Sortiment, Menge und Wertvolumen differenziert nach Inlandsverbrauch und Export geplant. Der Planung lag eine Annahme des jährlichen Verbrauchs im Inland von 5 und 8% Steigerung zugrunde, aber diese Nachfrage stimmte in der Regel nicht mit dem tatsächlich eingetretenen Verbrauch und Bedarf überein. Da nämlich der Krankheitsverlauf und bestimmte Erkenntnisse in der Betreuung und Versorgung der Kranken eben doch sehr differenziert waren, sodass also dort immer Probleme bestanden. Die Arzneimittelversorgung der DDR stand also im ständigen Konflikt zwischen dem Prinzip der vollen Auslastung der industriellen Produktionskapazitäten auf der Grundlage der langfristigen Vertragsbindung und der nicht exakt planbaren realen Krankheitsentwicklung und der davon abhängigen Nachfrage an Arzneimitteln. Um diesen Dauerkonflikt hier lösen zu können und steuern zu können, haben sich folgende Mechanismen herausgebildet. Erstens die Bilanzierung, Aufkommen und Bedarf im Ministerium Chemische Industrie und staatliche Plankommission, und dann die Beauflagung der Industrie im Rahmen von Jahresverträgen, wo so wie überall woanders auch. Die Planung des Sortiments als Voraussetzung für die Beauflagung durch das Ministerium wurde hier durch den zentralen Gutachterausschuss, der vom Minister für Gesundheitswesen festgelegt und berufen worden war, hier bestimmt. Und zwar hat dieser zentrale Gutachterausschuss, der geleitet wurde von dem Direktor des Pharmakologischen Instituts der Humboldt-Universität und der eben umfasste hier Apotheker, Ärzte, Vertreter der Industrie, des Handels, des Gesundheitswesens. Dieses Gremium legte fest, welche Arzneimittel wir in der DDR zuzulassen haben. Und zwar war hierbei die Begrenzung auf etwa maximal 1.800 bis 2.000 Arzneimittel, die wir hier in der DDR hatten, ein überschaubares Sortiment. Und der Gutachterausschuss hatte hier auch die Aufgabe, überholte Arzneimittel zu streichen und neue Arzneimittel hier zuzulassen. Das erfolgte entweder über die Lizenznahme oder Aufträge der Entwicklung hier in der Industrie. Und wenn ich also hier sage, 2000 Arzneimittel, die wir hier in der DDR hatten, und wenn wir die rote Liste der Bundesrepublik, da sind 25.000 Arzneimittel drin, oder die gelbe Liste, die eben vierteljährlich, da sind 30.000 Arzneimittel, und das ist noch nicht alles. Also das ist ein Unterschied, aber das finde ich nach wie vor hervorragend, weil diese begrenzte Anzahl der Arzneimittel hatte eben auch Sicherheit in der Verordnung von Arzneimitteln zur Folge. Und ich möchte dazu sagen, dass jeder Arzt maximal 50 bis 100 Arzneimittel in der Feder hat. Mehr kennt er überhaupt gar nicht und kann damit überhaupt gar nicht anfangen. So, als weiteres ist hier zu sagen, dass die Erweiterung, es wurde hier drittens die Erweiterung des Verantwortungsbereichs des staatlichen Versorgungskontors für Pharmazie und Medizintechnik und seiner Versorgungsdepots hier vorgenommen. Und zwar hatten die eine umfangreiche Bestandshaltung im zur besseren Versorgung. Wir haben 6 Monate Bestand an Arzneimitteln gehabt, um auch Schwankungen, die eintreten, hier ausgleichen zu können. Und als weiteres folgte dazu, dass Schaffung von Organisationsformen für die pharmazeutische Industrie, dass hier monatliche Zusammenkünfte zwischen den Plankommissionen, Ministerien, also Vertreter Plankommissionen, Ministerien, Gesundheitswesen, chemische Industrie, Betrieb, Kombinat, SVPM, Gesundheitswesen, Ärzte, um hier den exakten Bedarf festzulegen. Das war zum Ende, kurz vor der Wende, haben wir uns da wöchentlich getroffen, um hier festzulegen, welche Arzneimittel notwendig waren, um bestimmte Dinge auszugleichen, weil viele Dinge unvorhersehbar waren, da doch durch ein Reinströmen von Arzneimitteln plötzlich andere Bedürfnisse geweckt wurden, als das der Fall war. Und als letztes hierzu, was noch als Besonderheit zu sehen ist, waren die gegenseitigen Liefervereinbarungen im RGW. Es war ja hier durch die im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, auch auf dem Gebiet der Chemie und Pharmazie, hier festgeschrieben, bestimmte Spezialisierungen, wo bestimmte Erzeugnisse in unterschiedlichen Ländern produziert wurden, bei Aufgabe der Produktion in den eigenen Ländern. Ich werde dazu nachher noch etwas sagen, was teilweise uns große Schwierigkeiten gemacht hat, weil wir dann nämlich, obwohl wir die Produktion eingestellt hatten und uns verlassen hatten auf Lieferung, diese Lieferung nicht bekommen haben. Und von der Seite her uns Schwierigkeiten, dass wir die woanders her beschaffen mussten oder eben hier organisieren. So, das Kombinat wurde also am 1.7.1979 gegründet. Warum Germed? Dazu muss ich sagen, 1964 schon hatte die Pharmaindustrie einen Warenzeichenverband gegründet unter dem Namen Germed, wo sämtliche Hersteller von Arzneimitteln unter diesem Namen ihre Arzneimittel international anbieten wollten. Unter Zurückstellung der Eigenmarke in der Werbung international sind diese Arzneimittel international also als Germed aufgetreten. Das bedeutete, dass mehr und mehr, zuletzt war diese Marke in 90 Ländern schutzrechtlich abgesichert, dass die DDR-Pharmazie mit dem Namen Germed identifiziert wurde. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, wenn wir das Kombinat Germed nennen, haben wir hier auch Sicherheit, dass wir dort international, wenn wir antreten, hier bestimmte Erleichterungen haben. Wir haben also in den Betrieben und Einrichtungen, die wir hatten, es waren also 13 Fertigungsbetriebe mit Betriebsteilen. Ich hatte über 100 Standorte in Deutschland, in der DDR, hier zu betun, auch flächendeckend. Und ich muss sagen, ich bin nicht in allen 100 Standorten gewesen. Das ist mir nicht möglich gewesen. Wir hatten dazu, zu den 13 Produktionsbetrieben, ein Ingenieurbüro für Rationalisierung, wo kleinere Aufgaben gemacht wurden. Wir haben drei Institute, ja, Forschungsinstitute. Wir waren sicherlich einer der forschungsintensivsten Zweige in der chemischen Industrie, am Institut für Toxikologie, wo also Studien durchgeführt waren für Unbedenklichkeit, Krebs, für neu entwickelte Arzneimittel. Wir haben Institut für pharmakologische Suchen, wo also die Wirksamkeit der Arzneimittel an durch entsprechende Versuche, wir sind auch zu Tierversuchen durchgeführt worden. Wir haben Forschungs 1984 ein Forschungsinstitut, Forschungszentrum Biotechnologie gebildet, wo wir gentechnische und ähnliche Entwicklungen betrieben haben. Wir haben dann 1981 ist zu unserem Kombinat der Außenhandelsbetrieb Germit gekommen. Der ist herausgelöst worden aus dem für Medizintechnik und Arzneimittel zuständigen Außenhandelsbetrieb Intermed. Da sind also die Labor- und Feinchemikalien und die Arzneimittel diesem Außenhandelsbetrieb Germit zusammengebunden worden, und dieser Außenhandelsbetrieb Germit hatte dann die Aufgabe, sowohl sämtliche Export-Import-Aufgaben für das Kombinat zu bewirken und gleichzeitig auch die Öffentlichkeitsarbeit hier zu organisieren, sodass wir also hier international mit unseren wissenschaftlichen und Fachzeitschriften dort auch in Erscheinung treten konnten. Nun war aber im Kombinat nicht sämtliche Arzneimittel produzierenden Einheiten zusammengefasst. Es gab darüber hinaus noch Arzneimittelhersteller, die Christian Bertag hatte das in der vergangenen Woche schon gesagt, im Rottleben wurden Arzneimittel hergestellt, im Fall bei Glist, was zu Piestritz gehörte, wurden Arzneimittel hergestellt, in Bitterfeld, in Leuna wurden Arzneimittel hergestellt und auch im Sächsischen Serumwerk, was dem Ministerium für Gesundheitswesen unterstellt war. Das war so, dass wir als Kombinat die Bilanzverantwortung für die Arzneimittelherstellung insgesamt hatten, sodass wir also in diese Kombinate alles, was Arzneimittelherstellung, Produktion anbelangte, mit greifen mussten, mit beaufsichtigen, mit kontrollieren mussten, und der Außenhandelsbetrieb hat natürlich auch diese Arzneimittel mit über seine Aufgabe mit realisiert. Wir haben in dem Kombinat im Anfangsjahr 1980 mit 15.000 Leuten, die bei uns beschäftigt waren, Arzneimittel oder Erzeugnisse hergestellt in der Größenordnung von 3,1 Milliarden Mark zu Industrieabgabepreisen, wobei, wenn ich dazu komme, noch etwas sagen muss, die Differenz zwischen Industrieabgabe und Betriebspreis war bei uns ein bisschen problematisch. Der Industrieabgabepreis war für uns eine aufgeblähte Größe, weil der eigentliche Preis, die eigentlich wirkliche Leistung, der Betriebspreis war, der praktisch den Verbrauch plus Gewinn ausmachte. Der Industrieabgabepreis war praktisch eine Abgabe, die dazwischen lag, die dann als Durchlaufposten an den Staatshaushalt lief. Aber unabhängig davon haben wir diese Größenordnung, die vergleichbar war, auch in den anderen Bereichen, haben wir also zu IAP eben abgerechnet. Und wir haben von diesen 3,1 Milliarden ein Drittel der Erzeugnisse exportiert. Das war unsere Startbedingung. So. Wir haben aber nicht nur Arzneimittel hergestellt, sondern die Produktionspalette. Wir haben, unser Produktionsprogramm war etwa 90% Arzneimittel. Der Rest oder die anderen 10%, da waren also Drogen und Zubereitung, also nicht Drogen, harte Drogen, sondern Arzneimittel, Arzneipflanzen. Die haben beispielsweise auch im Arzneimittelwerk Dresden eine große Gärtnerei gehabt, wo wir digitales Glykoside gezüchtet und selbst auch verarbeitet haben zu Fertigarzneimitteln. Wir haben hergestellt Pflaster und Verbandskästen, haben eine Pflasterfabrik gebaut in Gotha. Die gibt es heute noch als Gotha-Plast, vielleicht man die mal gesehen. Wir haben Babypflegemittel und Pflanzensäfte, Babypflegemittel, Elasan-Palette ist vielleicht auch noch Begriff, haben wir hergestellt. Wir haben medizinische Badezusätze hergestellt. Wir haben Laborfein- und Industriechemikalien, war schon gesagt, hergestellt. Darunter auch Reinstchemikalien für die Mikroelektronik. Und anfangs bis 1982 haben wir sogar Leuchtstoffe hergestellt für die Fernsehindustrie, also wo die Bildröhren damit beschichtet wurden und so weiter. Wir haben Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel hergestellt. Wir haben chemisch-technische Spezialerzeugnisse für alle Wirtschaftsbereiche, Flotationsmittel für Bergbauindustrie, um die Erze aufzuhalten, Textil- und Lederverarbeitungsmittel, Bodenschutzmittel. Also wir waren von der Seite her bei den 10% auch ziemlich ausgebreitet. So, wir haben also, wie gesagt, im Kombinat, in den Betrieben des Kombinats, haben wir etwa 1600 Medikamente in unterschiedlichen Applikationsformen und Packungsgrößen, darunter 1300 Humanpharmaka, die anderen waren auch für Veterinärpharmaka, haben wir auch gehabt, die aber 1983 in das neu gebildete Institut für Pharmaimpfstoffe in Dessau zentralisiert wurden, wo wir uns dann nicht mehr ausschließlich damit befasst haben. Wir haben also, und mit der Bildung des Außenhandelsbetriebs, um darauf mal darauf zurückzukommen, hatte folgende Besonderheit. Der Außenhandelsbetrieb, weil wir ein staatliches Außenhandelsmonopol hatten, unterstand der Außenhandelsbetrieb sowohl dem Minister für Außenhandel als auch mir. Und sodass also hierbei der Generaldirektor war beiden rechenschaftspflichtig und im Grunde, wir haben uns da zwar zusammengerauft, aber wenn solche Dinge gibt es natürlich auch immer Konfliktstoffe, aber vom Grundsatz her ging das hier ganz gut. Wir haben mit der Bildung des Kombinats wollten wir vor allen Dingen die Spezialisierung und Kooperation besser für die Erhöhung unserer Verbesserung der Bedarfsdeckung erreichen und eine bessere Auslastung der vorhandenen Fonds nutzen. Gleichzeitig wurde auch die Zusammenführung der Forschungspotenziale von Industrie und Wissenschaft, um hier auch eine Beschleunigung der pharmakologischen Forschung zu erreichen, auf ausgebildeten Gebieten auch zu erreichen und dort wieder Anschluss an die internationale Spitze zu erreichen. Wir wollten also damit auch unsere Zielstellung auf alle Fälle absichern, die Arzneimittelversorgung zu 80-90% aus eigenem Aufkommen zu sichern. Im Verlauf der 10-jährigen Existenz des Kombinats stieg das Produktionsvolumen auf fast 170%. Wir hatten also 1989 5,2 Milliarden Warenproduktion. Wir haben den Export auf das 2,5-fache erhöht. Wir sind hier bei 3,2 Milliarden Export ausgekommen. Dabei sind aber 95% ins RGW gegangen, hauptsächlich in UdSSR und nur 5% in das kapitalistische Ausland. Hierbei spielten hauptsächlich Qualitäts- und Überprüfungsprobleme eine Rolle. Wer ins Ausland, ins kapitalistische Ausland liefern musste, musste Inspektionen zulassen in den eigenen, in den Betrieben. Hierbei war Grundlage die GMP, also die entsprechenden Qualitätsvoraussetzungen für die Produktion, das heißt Produktionsbegleitscheine, die permanente, die Abgrenzung der entsprechenden unterschiedlichen Wirkstoffe, die Abkapselung von der Maschinen und Tablettenmaschinen und keine Kontamination, also die Rohstoffe alle so und die Wirkstoffe alle so getrennt waren, dass da hier nichts passieren konnte, dass keine Untermischung und so weiter war. Wir hatten das alles im Wesentlichen, aber natürlich haben wir das, was hier gefordert wurde, nicht hundertprozentig durchsetzen können. Wir hatten beispielsweise nicht genügend Lagerräume. Fakt war, wir hätten also unsere ganzen, das was von uns produziert wurde, zwischenlagern müssen in irgendwelchen Räumen. Bei uns stand das teilweise auf den Gängen zwar. So. Es war ein Problem, dass wir die Qualität unserer Produktion durch, wenn wir Hochleistungsmaschinen, die wir hauptsächlich aus dem NSW importieren mussten, weil unser Betrieb in Nagema, der ursprünglich auch mal, also das Kombinat Nagema hatte ursprünglich auch Verpackungsindustrie für die Pharmazie hergestellt, aber das gab es hier nicht mehr. Da war auch Spezialisierung Richtung Osten vorgesehen, aber die haben auch nichts produziert und geliefert, sodass wir hier abhängig waren von den Zulieferungen und Leistungen aus dem kapitalistischen Ausland. Und Fakt ist, dass die Hochleistungsmaschinen, die hier bei uns zum Einsatz kamen, die also in Größenordnung hatten, also mit 60 Packungen pro Minute abgepackt, 300.000 Tabletten in einer Stunde gepresst. Und die Abfüllung und die Kartonierung, die hier notwendig war, bedeutete natürlich auch Maßhaltigkeit von Faltschachteln, von Flaschen, von Ampullen. Und bei dieser Geschwindigkeit der Maschinen ergab sich natürlich, dass wir einen Haufen Bruch auch hatten, wenn Maschinen oder die Maßhaltigkeit nicht einstellig war, dass hier Ausschuss und diese Leistung ja in dem Maße ja nicht machbar war. Also wir hatten an der Stelle bei der laufenden Produktion zusätzliche Aufwendungen, aber wir haben und unsere Produktion ist ständig vom Institut für Arzneimittelprüfung und Registrierung kontrolliert worden, dass hier wir auch die Bedingungen, unter denen wir mit Auflagen, was wir dann zusätzlich zu machen hatten, zu realisieren hatten, dass wir also hier qualitätsgerecht hier produziert und ausliefern konnten. Und ich muss sagen, es gab in der ganzen Zeit des Kombinats keine Zwischenfälle, was durch Wirkung oder Negativwirkung von Arzneimitteln zurückzuführen wäre. Es gab mal hier, dass mal sich eine Emulsion entmischt hatte, dass hier die Anzahl der Tabletten in der Verpackung nicht stimmte, dass da mal eine Tablette gedeckelt hatte und so weiter. Das waren die Vorfälle, wo Kritik waren. Aber dass hier durch Einnahme von Tabletten irgendwelche Schädigungen ist nicht erfolgt. Das ist also nicht eingetreten, hatten wir also nicht. So, Leitungsstrukturen. Wir hatten in Kombinat und war vorgesehen, dass also Kombinat und Stammbetrieb unter einer Leitung standen. So ist das natürlich ein Problem. Der Kombinatsdirektor oder Generaldirektor war gleichzeitig Direktor des Stammbetriebes. Und ein Stammbetrieb, Arzneimittelwerk Dresden, wie gesagt, hat auch 10 Betriebsteile gehabt, hat 4.000 Mitarbeiter gehabt und so ein Betrieb hat dann schon alleine damit zu tun. Dann hing also noch daran, das Kombinat mit seinen Betrieben und mit den Forderungen in den Territorien, was dort im Einzelnen hier zu realisieren war. Das hat also sodass automatisch, obwohl das nicht da war, aber ich meine, es war identisch, als Generaldirektor war ich auch Direktor des Stammbetriebes und war aber in dem Falle nicht immer hundertprozentig zu lösen. Also hat man versucht, Lösungen zu finden, um jemanden beauftragt, der, wenn du nicht da bist, dann für dich dann die Aufgaben im Stammbetrieb eben zu machen. Und wenn es eben nicht anders war, und wenn mich die Bezirksleitung natürlich geholt hat, dann war es natürlich klar, dass ich dahin musste. Das war also ganz klar. Von der Seite her war das schon, aber viele Dinge waren eben, dass hier da gewissermaßen hier delegiert wurde und Aufgaben dann eben hautnah auch realisiert werden. Wir hatten natürlich auch hierbei gab dann auch Konfliktstoff in den Territorien. Beispielsweise, es hieß ja, wir waren Kombinat Dresden. Aber der Sitz des Kombinats war in Radebeul, und Radebeul ist Dresden-Land und nicht Dresden-Stadt. Und in Dresden-Land war natürlich so, dass die neben dem Nordindien-Territorium an sich mit dem Kombinat ja nicht so richtig weit anfangen konnten in der ersten Zeit und den Kombinat betrachtet hatten wie einen Betrieb mit allen Aufgaben, die so ein Betrieb im Territorium zu lösen hatte. Angefangen von Straßenbau bis Rationalisierungsaufgaben, die im Territorium zu lösen waren, bis hin zur Abstellung von Leuten für Ernteeinsätze. Ich sage immer, wenn ich jetzt durch die Gegend fahre, ich sehe überhaupt keinen auf den Feldern, aber die Felder sind alle aufgeräumt. Ich weiß gar nicht, wie wir das früher gemacht haben. Das ist also das Problem, aber wir hatten dort in Größenordnung eben immer Leute abzustellen, die angefangen von Treckerfahrern bis Kartoffeln einlegen. Also es war schon so ein bisschen heftig. Und es gab natürlich auch, dass wir hatten zwar als Kombinat Auflagen und der Generaldirektor hatte die staatlichen Auflagen auf die einzelnen Betriebe aufzuteilen. Das war seine Aufgabe. So, nun hatten wir beispielsweise, gab es ja dann mal so Konsumgüter. Also jeder Betrieb musste 5% Konsumgüter produzieren. Da haben wir gesagt, das ist an sich sehr gut und schön, aber ist an sich der größte Unsinn, wenn das auf jeden Betrieb runtergebrochen werden muss. Also wir haben uns im Kombinat überlegt, wir hatten einen Betrieb, pharmazeutisches Werk Halle, der eben sehr mit Pflanzen und Aromastoffen und so weiter zu tun hatte. Also haben wir den Betrieb profiliert und haben gesagt, du machst für uns Konsumgüter. Der hat granulierte Tees für Delikate hergestellt, Gewürzmischung, Trinkbrühen und diese Dinge für Delikate, dass wir einen relativ großen Anteil Konsumgüter hatten. So, nun war das aber so, dass da ja nur die Größe, da ich eine Auflage hatte, Konsumgüter, wenn die untersetzt war, war erstmal meine Aufgabe oder unsere von der Hinsicht erledigt. Aber nun kam ja, das Territorium hatte ja auch Auflagen, Konsumgüter in der entsprechenden Zeit aufzubauen, aber haben kein Verständnis dafür gehabt, dass dann beispielsweise der Stammbetrieb in Dresden hat keine Konsumgüter gemacht, weil die an andere gegeben haben und die haben uns auf die anderen Aufgaben konzentriert und das gab natürlich dann schon ein paar Probleme, aber wir haben es halt gelöst und war das eben nicht nur in Dresden so, sondern wie gesagt, man kann sich vorstellen, wenn wir eben über 100 Standorte hatten, war also zumindest in vielen Bezirken und Kreisen präsent und wenn ein Betrieb da Probleme hatte, weil da bestimmte Aufgaben nicht erfüllt war, dann wurde der Generaldirektor zitiert, dass er hinkommen musste und sich mit den territorialen Organen dort abstimmen musste. Und keiner konnte verstehen, dass der Generaldirektor keinen großen Sack oder Koffer hatte, wo er Baukapazitäten und alle Dinge hatte. Der hatte ja nichts, der hat ja auch nur zugekriegt und wenn er was eben benötigt hatte, musste er genauso anstehen und versuchen, das zu bekommen. Er konnte also den Betrieben, da das nur über Territorium zu lösen war, nicht packen. Das war also eins der Probleme, die wir hatten. So, wir haben unsere Betriebe in zwei Richtungen spezialisiert, um die vorhandenen Kapazitäten besser auszunutzen. Wir haben einmal inhaltlich, um damit die Forschung besser zu orientieren auf die einzelnen Betriebe, inhaltlich. Und zwar beispielsweise Arzneimittelwerk Dresden war spezialisiert auf Synthese, Chemie- und Syntheseforschung. Wir haben also eine Forschungstruppe gehabt, ein Drittel der meiner Forschungskapazität war in Dresden konzentriert. Und die Leute waren spitze, die haben für bestimmte Erzeugnisse, wir haben also Neuentwicklung an Arzneimitteln ist ein Glückstreffer und da waren wir eigentlich zu klein. So, wir haben uns orientiert an Spitzenerzeugnissen, die bei anderen und haben abgewartet, wann die Patentlaufzeit weg war. So wie das heute die Generika-Hersteller auch machen. Und unsere Leute waren so, in dem Moment, wo das Patent abgelaufen war, sind wir mit dem entsprechenden Erzeugnis auf den Markt gekommen. Das hat uns sehr viel insbesondere Möglichkeiten gebracht für unsere Exporte ins SW, also ins sozialistische Lager. Und ich muss dazu sagen, wir haben dort Devisenrentabilitäten gehabt, die sind traumhaft gewesen. Da haben andere von geträumt. Und Fakt ist, nur als letzte, im Jahr 1989 hat Kombinat Nettogewinn, 900 Millionen Nettogewinn gehabt. Von 5,2 Milliarden für 900 Millionen Nettogewinn an den Stahlhäuser geführt. Das ist also kein IAP, sondern unser, das war eins der, deshalb sind wir sicherlich eins der Kombinate, die sehr effektiv waren. So, und nur Arzneimittel, mein Vater war Arzneimittel bei Dresden, Synthese, und nur war Folgendes mit, das muss ich noch erzählen, das war zu der Zeit, hätte ich mich fast erschossen, da war, als ich angefangen habe, am 1.7. war das Großvorhaben, das größte Vorhaben, was die Pharmazie zu diesem Zeitpunkt an die Produktion gebracht hatte, kurz vorm Probetrieb. Das Vorhaben RAD, Rationalisierung und Erweiterung Arzneimittelproduktion Dresden. Das ist, die Anlage ist erdacht, konstruiert worden von den Forschern Dresden. Und zwar eine Mehrzweckanlage, die über 100 Verfahrensstufen machen konnte, wo man also flexibel war, nicht für jedes, wenn wir also schnell übersetzen oder umsetzen wollten, hier Patentlaufzeit und so weiter, dann mussten wir ja Möglichkeiten haben, das auch zu produzieren. Und wir haben also dort eine Anlage errichtet, die ja diese Synthesestufen hatte, also wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, und der Probetrieb ging am 1.8.1979 los. So, nach kurze Zeit später kam Hiobs Botschaft, die Anlage muss abgefahren werden, wir können nicht Probetrieb machen. Die funktioniert nicht. Und zwar war Folgendes passiert, da öffneten sich, wir hatten pneumatische Steuerung, da das ja alles explosiv ist, musste das ja alles explosionsgeschützt auch gemacht werden, da waren die ganzen Steuerelemente, waren also pneumatisch. Und diese Luft, Druckluft ist von einem von Lufthersteller, bedingt 6 oder 7 Kilometer entfernt von Dresden, ist eine Leitung gelegt worden. So, und als die Leitung gelegt wurde, war auch mal so ein Hochwasser, nicht nur wie jetzt. Und da haben die Jungs, die verlegt haben, die haben die Leitung offensichtlich nicht gestöpselt, sondern war offen. Und haben dann, als der Hochwasser wieder weg war, die Leitung zusammengeschoben. So war da natürlich in der Leitung Rost drin. Und dieser Rost hat dazu geführt, dass praktisch nichts mehr funktionierte an den ganzen pneumatischen Regelanlagen. Das heißt, wir mussten praktisch in einem Vierteljahr mit Unterstützung Chemieanlagenbau, chemische Industrie, Territorium, alles mussten wir praktisch innerhalb eines Vierteljahres die gesamte Regeltechnik ausbauen, neu machen. In der Zwischenzeit ist natürlich diese Leitung, das war auch für das Territorium da kompliziert, war so, als wenn da mehrere Dampfmaschinen immer wurde durchgeblasen, damit der Rost rauskommt. Also ist das gemacht worden. Und wir haben es dann gepackt, sukzessive ist diese Anlage in Betrieb gegangen. Und ich kann sagen, die Anlage gehört jetzt Hexal. Und die Anlage produziert jetzt noch. Wir haben in der Zwischenzeit noch weiter 100 Millionen zur Modernisierung rein, aber die Grundidee läuft. Die Anlage ist also top. Die zweite Sache ist, wir haben dann, das war also Synthese, wir haben dann aber auch Fermentation Betrieb in Neubrandenburg. Das ist unsere größte Investition, die wir vorher gesehen hatten, haben wir gebaut, die Grundstelle, nachdem also schon in den 70er Jahren permanent Bauvorbereitung und so weiter war. Fermentationsbetrieb deshalb, das hing auch mit zusammen mit der Spezialisierung im RGW. Wir hatten, obwohl, das war eine Fehlentscheidung, die in den 50er Jahren getroffen wurde, muss man heute so sagen, obwohl die DDR oder Ostdeutschland oder die Betriebe in Ostdeutschland Pioniere bei der Penicillinherstellung waren. Die erste Penicillin in Deutschland ist in Jena hergestellt worden. Jena und AWD haben Penicillin hergestellt. Aber die Spezialisierung für die Antibiotika und Penicillin wurden in die CSSR gegeben. Wir haben also bei uns praktisch nur noch kleinere Mengen, aber haben auf dem Gebiet nur auf Sparflamme gearbeitet. Nachdem jetzt aber sich auch herausgestellt hat, dass die Antibiotika immer größere Bedeutung hatten und die Tschechen, für die wir das spezialisiert hatten, die Arme gehocht haben und haben, sie können nicht mehr, sodass wir also vieles, was Antibiotika und dergleichen war, aus NSW importieren mussten, haben wir hier gesagt, wir brauchen einen Fermentationsbetrieb, den wir bauen müssen. Also wir haben dann auf der grünen Wiese in Neubrandenburg einen Betrieb gebaut, der praktisch 1989 in den Probebetrieb gegangen ist. Wir haben im ersten Jahr 32 Millionen gemacht und das war's dann. Und dann ist der Betrieb abgewickelt worden. Wir hatten dann noch, wir sind nicht fertig geworden. Wir haben dort 100 Kubikmeter Fermenter gebaut vom Chemieanlagenbau installiert. Wir haben Technik, Konfektioniertechnik mit und Technologie von Bayer importiert, haben das also alles vom Besten, das war also top, war das Beste, was wir überhaupt bis dato gemacht hätten. Aber wie gesagt, wir hätten noch ein bisschen was reinstecken müssen und das produzieren, aber es soll, hat nicht sollen sein. Und der Betrieb ist der, der abgewickelt wurde, der ist dann hier, ja, zu der Zeit wurde zum Schluss wurde da noch hier so ein bisschen Dialyselösung hier für die Landwirtschaft hergestellt, aber die sind in der Zwischenzeit auch alle, also dann ist ein Baumarkt da drin jetzt, alles wo, also ein Hotel, also es ist, das ist nicht mehr gemacht und problematisch ist natürlich auch, dass die Leute, die wir von überall dort hingebracht hatten, aus anderen Betrieben, die dort angesiedelt wurden, und es waren ja über 1000, die hatten dann plötzlich keine Arbeit mehr. Das war das Schlimmste. Ja. Zu den Applikationsformen, dass wir also hier nach inhaltlich gesagt, also Fermentation war AWD und haben wir in diese Richtung und Fermentationsbetrieb haben wir, Jena Farm hat auch noch Fermentation gemacht, Berlin Chemie hat tierische Abfälle, also Insulin und so weiter hergestellt. So, und wir haben dann aber und als nächstes gemacht, und das war zu der damaligen Zeit etwas für etwas ungewöhnlich, wir haben bestimmte Erzeugnisse aufgespreizt und sind also nach Herstellung gegangen. Also wir haben gesagt, Salben, egal ob der Wirkstoff, der jetzt sowohl als Tablette, als Dragee, als Ampulle und als Salbe hergestellt, egal wer den jetzt hat, der wird aufgespreizt. Also wir spezialisieren nach Salben. Salbenproduktion wurde voll in Leipzig konzentriert. Wir haben gesagt, Tropfen, Augentropfen, Flüssigkeiten sind in Rudolstadt konzentriert worden. Das ist, hat kein anderer Betrieb hat das mehr gemacht, sondern haben nur dort diese Produktion durchgeführt, damit wir dort auch die entsprechenden technologischen Einrichtungen hatten, damit auch die Leistungsfähigkeit dort vermacht. Das hat uns unter anderem mit Sicherheit auch damit geholfen, dass wir doch relativ effektiv arbeiten konnten. So, was Forschung und Entwicklung anbelangt.
Von der Zeit her, ja, was ja. Genau.
Ja, ich mache nur noch ganz kurz etwas zur Forschung und Entwicklung. Wir wollten also, wie gesagt, unser Ziel war immer, möglichst hohe Eigenversorgung zu erreichen. Wir haben dort an der Stelle natürlich die Probleme gehabt, dass wir international relativ wenig Zugang hatten zu den Forschungsergebnissen. Aber wir haben natürlich mit im Laufe der Zeit, da unsere Leute gut waren und durchaus hier auch mithalten konnten. Wir haben ja mit westlichen Leuten, das hat man ja auch dann nach der Wende gesehen, also unsere Leute anerkannt und ja, dort auch in entsprechenden Funktionen tätig waren, dass wir also hierbei mit unseren Betrieben und mit unseren Instituten Vereinbarungen sowohl mit den osteuropäischen Ländern getroffen haben, wo gemeinsame Entwicklungsprojekte standen. Wir haben gemeinsam mit der UdSSR ein Krebsmittel entwickelt, was in der Entwicklungsphase, also kurz vor der Zulassung, stand im Jahr 1989. Das haben wir nicht mehr ganz geschafft. Was dann daraus geworden ist, das weiß ich nicht mehr. Wir haben dann darüber hinaus auch mit unseren Forschungseinrichtungen und mit den Einrichtungen der Akademie der Wissenschaft. Wir haben ja mit allen Einrichtungen der Akademie der Wissenschaft Kooperationsverträge. Darum war das Institut in Jena, das CIMMET, Zentralinstitut für technische Mikrobiologie in Jena, war der Partner zu Jena Farm. Wir haben in Berlin das Institut für pharmakologische Forschung und das in Friedrichsfelde gehabt. Am gleichen Standort wurde das Institut für Wirkstoffforschung der Akademie der Wissenschaften. Das ist zusammengebunden worden zum Akademie-Industriekomplex Arzneimittelforschung, wo wir hier bestimmte Dinge gemacht haben. Also vieles, was an der Stelle hier im Laufen war. Und ich kann sagen, wir haben also zum Schluss auch das schließlich, dass wir vertragliche Bindungen mit rund 40 wissenschaftlichen Einrichtungen in allen europäischen RGW-Staaten hatten und sowie Kuba, Vietnam unterhielten und in der zweiten Hälfte der 80er Jahre auch wissenschaftlich-technische Kooperationsvereinbarungen zu 17 Konzernen aus westlichen Ländern, darunter Bayer, Ziba-Geigy, Höchst, Pfizer, Rhône-Poulenc, Sandoz, um da einige zu nennen. Wir haben dort mit denen gemeinsam gearbeitet und natürlich davon auch partizipiert. So, das soll das vielleicht sein. Als Abschluss möchte ich sagen, also Berufung als GD am 1.7.1979, Abberufung am 15.05.1990. Vielleicht noch ergänzend dazu, Berufung zum Leiter der DDR-Delegation der Sektion für pharmazeutische Industrie im RGW am 18.08.1979. Abberufung aufgrund der entsprechenden Beschlüsse des RGW am 10.01.1989. So, danke.
Vielen Dank. Ja, ein hochinteressanter Vortrag über ein so wichtiges Thema, Arzneimittel. Schade, dass wir niemanden haben, der heute in dieser Arzneimittelbranche tätig ist. Der könnte uns da ganz schön was dazu sagen, wie das heute funktioniert. Herr Professor Rössler.
Ja, die mich schon kennen, wissen, jetzt komme ich mit der Einteilung dieses Zweiges, dieses Kombinats, nicht Schwerpunktzweig gewesen. In den 80er Jahren kam meiner Meinung nach, das ist jetzt eine Frage, nicht? Noch verschärft hinzu, dass es ja, also es ging um Westexport um jeden Preis, nicht? Das ist ja, was die ausmacht, auch kein Westexporteur. Es wurde immer wieder gesagt, wir mussten einführen. Daraus Medizintechnik und wenn auch andere Lizenzen und so weiter. Daraus dann die Frage, wie weit hat das die Entwicklung gehindert, diese Einteilung, sowohl nicht im Export besonders gefördert, weil eben nicht Westexport in erster Linie ist und zweitens, weil Investitionsmittel ja in andere Richtungen gehen müssen. Ist das die große Aufnahme jetzt oder ist das...
Ich verstehe jetzt die Frage nicht richtig.
Also, die Frage ist, dass dieser Zweig nicht zu den Vorzügen gehörte.
Aber Sie haben viele Investitionen bekommen, ne? Viele Investitionsmittel.
Ja, aber im Verhältnis nicht ausreichend, ich würde mal
sagen. Ja, na gut. Das hört sich ein bisschen anders an, nicht? Das ist ja, fand ich auch, aber ich muss ja ein bisschen insistieren. In der Hinsicht, die zweite Frage ist natürlich, es ist ein Bruch im Gesundheitswesen der DDR, jetzt gemessen an Lebenserwartung und so weiter. In den 70er Jahren, bis hin zu den 18, bis dahin also weitgehendes Mithalten, was ich auch mache, und in den 80er Jahren gibt es dann gegenüber, jetzt ich vergleiche mal mit der Bundesrepublik, einen Rückfall in Lebenserwartung und so weiter. Das heißt, es steigt weiter. Auch in der DDR, aber eben nicht mehr so schnell. ist diese Problematik, die ich jetzt nicht auf unbedingt nur auf Pharmazeutika hin machen will, gab da noch andere, ist das irgendwie bemerkt worden, diskutiert worden im Kombinat? Zweite Bemerkung, anders, es kam hier öfter vor, wir haben mit dem RGG das und das uns spezialisiert und dann haben die das nicht geliefert oder nicht in der Qualität. Es ist tatsächlich ein großes RGW-Problem gewesen, dieses, wenn man so schön sagte, wegspezialisieren. Das heißt, man hat sich geeinigt, der macht das und der macht das und dann konnte der andere nicht das so liefern oder nicht in der Qualität. Das ist hier offensichtlich nicht. Herr Noack ist auch aber auch des Öfteren eingetroffen. War also keine Pharmaziegeschichte, sondern eine, die generell den RGW betraf, meiner Meinung nach, weil also die Versuch, ein gemeinsames Planungsinstitut zu schaffen, das also überwacht hätte, nicht nur die Vereinbarung der nationalen Institute dann koordiniert, sondern auch überwacht hätte, dass die durchgeführt wird, dass das bereits 1962, 63 gescheitert ist und dadurch ja, die nationalen Interessen offensichtlich stärker waren, trotz Vereinbarung. Ja, das sind vielleicht mal die beiden Bemerkungen, die ich erstmal gemacht haben möchte.
Dann vielleicht erst nochmal zum NSW-Export. Selbstverständlich haben wir auch NSW-Exporte durchgeführt. Insbesondere, zwar nicht in die kapitalistischen Länder, also Westdeutschland, Frankreich und so weiter, da haben wir Rohstoffe geliefert, Substanzen, die wir hergestellt haben. Aber wir haben Fertigerzeugnisse, haben wir in die arabischen Länder, in Afrika geliefert. Aber hierbei waren hauptsächlich gefragt Antibiotika. Und Antibiotika, ich sagte, haben wir einige Probleme gehabt. Und hierbei ergab sich auch, dass diese Länder natürlich mit der Zahlungsmoral nicht so sehr waren. Und ich war, das werden die meine Kollegen aus dem Ministerium auch sagen können, ich bin ständig angemalt worden wegen hoher Vertragsrückstände, die ja praktisch in Größenordnung, die wurden ja zu IAP bewertet, die Vertragsrückstände, und da IAP in Größenordnung, bei mir in Größenordnung was war, ergab sich, wenn eben nicht bezahlt wurde, wenn das nicht da war, wurde der Vertrag natürlich als nicht erfüllt angesehen. Das wäre logisch. Und da wurde das, also bei mir habe ich da Vertragsrückstände. Da ging das also immer um Dokumentenrückstände und so weiter, die eben nicht ausreichend vorhanden waren, die uns hier Problematik gemacht. Also wir haben, ich sagte, von unseren Porten haben wir in der Größenordnung zwar nicht ausreichend, wir haben in der Größenordnung die 10, 15 Millionen Exporte in das, also Valutamarkt in das NSW gemacht, aber die Rentabilität der Erzeugnisse war katastrophal, war etwa vergleichbar mit denen, wenn also bei uns Strickwaren für als Lohnarbeit für die westlichen Handelsketten gemacht worden. So in etwa muss man sich das vorstellen. So schlecht wie die Rentabilität bei uns in NSW war, so hervorragend war die wir im SW hatten, da war eben eine Rentabilität von 10 für eine Mark, 10 Mark Erlösen, war also nicht außergewöhnlich, aber das hängt damit zusammen, dass wir durch die Generika-Produktion und die neuen Erzeugnisse, die wir hier dann gebracht hatten, ein gutes Prä hatten. Die Arzneimittelversorgung in der DDR, muss ich sagen, sicherlich gab es hierbei Probleme, aber aufgrund der Anstrengungen, die wir hatten, also mir ist nicht bekannt, dass absolut hier einer keine Arzneimittel gekriegt hat. Wir haben unsere Arzneimittel, konnten wir liefern. Sicherlich beim einen oder anderen gab es mal Probleme. Und eins muss man dazu sagen, durch die Rentnerreisen, erstmal insgesamt, sind natürlich viele Dinge, die drüben in der Bundesrepublik eben hier als moderne, ob das nur Gesundheitspflegemittel oder Arzneimittel, die gesagt als besondere Mittel herausgestellt wurden, die sind mit zu uns gebracht worden und sind als Forderungen hier und auf den Tisch gekommen. Und das hat uns natürlich zusätzliche Probleme bereitet. Und von der Seite her, muss ich sagen, war das schon schwierig, aber wir haben, und ich meine, die Kraftanstrengung, die wir gemacht haben, ich sah, dass wir hier wöchentlich am Tisch des Gesundheitsministers gesessen haben und entschieden haben, welche Dinge hier zu organisieren sind, damit hier das funktioniert, dass die Versorgung aufrechterhalten wird, dann muss ich sagen, auch Umverteilung, weil ja auch in den einzelnen Bezirken, ist ja nicht so, dass der Bezirk Frankfurt-Oder, der hat eben nicht das entsprechende Jahr, aber im Bezirk Karl-Marx-Stadt, da war das eben vorhanden. Und wenn eben hier die Versorgungsdepots dort nicht gespurt haben, dann waren natürlich an der Stelle schon bestimmte Probleme, dass dann an der Stelle Lücken und Defekte eingetreten.